Alter von 3 bis 4 auf 102,6.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört das Kinderradio Mikrowelle.
Am Mikrofon stehen heute Sanja,
Jana.
Mit dabei sind auch Marie
und Anna
und Fabian.
Und außerdem steht am Mikrofon
Yannick
und Benjamin.
Mit dabei ist auch Marc.
Wir Kinderreporter wollen wissen, wie Musikkörper gebaut werden, auf denen wir Töne spielen können. Wir haben uns für den Geigenbau und die Mundharmonika entschieden.
Um zu verstehen und alles genau zu sehen, müssen wir Kinderreporter mit unseren Aufnahmegeräten reisen. Nach Drossingen zu der Firma Hohner, die Mundharmonikas herstellt, und Richtung Heidenheim zu einer Geigenbaufamilie.
Ein Ton geht auf Reisen.
Das Thema in unserer Kinderstunde: Instrumentenbau.
Ich spiele Geige und du?
Spielen Sie ein Instrument? Wenn ja, welches?
Ja, ich spiele Blockflöte.
Warum spielen Sie dieses Instrument?
Weil ich das in der Schule angefangen habe zu lernen.
Ich spiele Klavier, habe Gitarre spielen gelernt und singe super gerne.
Spielen Sie ein Instrument?
Ja, spiele ich Schlagzeug.
Warum spielen Sie Schlagzeug?
Ich habe, als ich ungefähr 10 war, mal in der Schule bei so einem Projekt mitgemacht und dann durfte ich Schlagzeug spielen. Da konnte ich natürlich noch gar nichts. Und es hat mich so fasziniert, dass ich seitdem eigentlich immer Schlagzeug lernen wollte. Und dann musste ich 2 Jahre mit meiner Mutter kämpfen, weil die natürlich gesagt hat, Schlagzeug ist so laut, da stören sich ja die Nachbarn dran, wenn man dann immer so einen Krach macht. Irgendwann habe ich mich dann durchgesetzt und dann durfte ich mit 12 Jahren anfangen.
Hallo, spielen Sie ein Instrument?
Ja.
Und welches?
Gitarre.
Ich spiele Klavier.
Ich singe im Chor. Ich spiele das Instrument meiner Stimme.
Klarinette seit der 4. Klasse.
Das Klavier. Mit 10 Jahren habe ich damit begonnen.
Warum ausgerechnet Klavier?
Ja, weil ich den Klavierklang so gerne mochte. Und weil man zum Klavier sehr gut singen konnte.
Und wie kamen Sie zum Klavierspielen?
Durch einen Klavierlehrer. Und das war der Bruder meines Vaters, der war Organist und Klavierlehrer. Und die ganze Familie war sehr musikalisch. Und das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir Kinder ein Instrument spielten.
Wie lange spielst du schon Geige?
Seit der 3. Klasse, also seit 7 Jahren.
Warum gerade Geige?
Weil ich nach Klavier noch ein Instrument spielen wollte und meine Eltern haben gesagt, dass Geige ein schönes Instrument ist und deswegen Geige.
Hast du eine eigene Geige?
Nee, die ist gemietet.
Wie oft spielst du Klavier?
Eigentlich täglich.
Was ist deine Lieblingsmusik?
Ich spiele Schumann gerne, das finde ich schön.
Also Klavier Mozart und Geige, es ist immer verschieden, da spiele ich nicht von einem Komponisten, sondern immer verschieden.
Thank you.
Hallo Marc, erzähl doch mal was über deine Geige.
Ich habe angefangen, als ich in die Grundschule gekommen bin. Ich habe das Instrument ausgewählt, weil mal in der Musikschule Tag der offenen Tür war. Da konnte man alle Instrumente ausprobieren und Geige hat mir halt am besten gefallen. Die Geschichte der Geige. Die Geige ist in Italien entstanden und deshalb ist dieses Land sehr wichtig für den Geigenbau. In einem Ort, der heißt Cremona, gab es viele berühmte Geigenbauer. Aber auch im restlichen Europa, zum Beispiel Frankreich, gab es gute Geigenbauer.
Jeder Geigenbauer hat ein Geheimnis, wo er nicht verratet.
Im Laufe der vielen Jahre wurde die Geige aber verändert. Schließlich musste sie ja in den ganz großen Konzertsälen klingen und in den großen Orchestern mitspielen. Der Hals der Geige wurde zum Beispiel verlängert und die Saiten fester gespannt. So konnte man auf den Instrumenten lauter spielen.
Eine Geige kann man im Stehen oder im Sitzen spielen. In einem Orchester sitzen die Geiger.
Der Geiger hat sein Instrument zwischen Kinn und der linken Schulter eingeklemmt, hält mit der linken Hand den Hals der Geige und hat in der rechten Hand den Bogen. Damit sich der Musiker nicht wehtut, helfen ein Kinnhalter und die Schulterstütze.
Im 17. Jahrhundert wanderten Menschen aus Irland in die USA und die brachten Instrumente mit, die wie eine Geige aussahen. Man nannte diese Instrumente Fiddles. Diese Fiddles konnte man damals in den Saloons des Wilden Westens hören.
Die Geige ist ein empfindliches Instrument und sehr aufwendig herzustellen. Weit über 100 Arbeitsschritte braucht man dafür, bis man darauf spielen kann.
Anja Lüttke ist wie ihr Vater Geigenbaumeisterin. Gemeinsam mit ihrem Bruder, der ebenfalls Geigenbauer ist, haben sie eine Geigenbauwerkstatt im Bohlheim, Landkreis Heidenheim, nahe dem Lohnetal.
In ihrer Familienwerkstatt, die einer kleinen Schreinerwerkstatt ähnelt, wären da nicht die vielen Geigen und Geigenteile, dürfen wir uns umschauen und mit ihr sprechen.
Die Kinderreporter im Gespräch mit Anja Lückte, eine Geigenbaumeisterin. Unsere Neugier kennt keine Grenzen. Welche Werkzeuge braucht man für einen Geigenbau? Wie lange dauert es, bis eine fertig ist? Aus was werden die Saiten für den Geigenbogen gemacht?
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Ja, guten Tag, mein Name ist Anja Lüttke. Ich freue mich, dass ihr zu uns gekommen seid, in unseren schönen Geigenbau, den ich hier mit meinem Vater und meinem Bruder und unserem Lehrling zusammenführe. Ich bin Geigenbaumeisterin, mein Vater auch. Mein Bruder ist Geigenbauer und wir betreiben das hier als Familienunternehmen.
Wie wird eine Geige gebaut?
Das ist natürlich sehr aufwendig. Wir brauchen so circa 180 bis 200 Stunden in reiner Handarbeit, wenn wir ein Instrument, also beziehungsweise eine Geige bauen. Beim Cello ist es tatsächlich natürlich mehr, sind es circa 300 Stunden, weil es natürlich größer ist, mehr Holz da ist.
Wo kommt das Holz her?
Also da gibt es verschiedene Quellen, zum Beispiel den Ahorn, den wir für Boden, Zargen und Hals verwenden. Der kommt bevorzugt aus Bosnien, weil dort eben diese Jahresringe sehr eng wachsen, was für den Geigenbau sehr gut ist. Das Holz, das kämpft dort ums Überleben, das ist sehr karges, karger Boden und deswegen wächst der sehr langsam. Und das ist gerade gut für den Instrumentenbau, also für das Tonholz eben. Und Fichte, die kommt dann jetzt aus dem Österreich, hier aus dem Gebirge, aus dieser Region, genau. Und wir selber gehen aber nicht in den Wald und fällen die Bäume. Wir beziehen das Holz von Tonholzhändlern. Die machen das, die fahren dann nach Bosnien, die schauen sich die Bäume im Wald an, genau, sägen den dann und von denen beziehen wir die Hölzer.
Aus was werden die Saiten für den Bogen gemacht?
Ah, der Bezug, ja, das ist aus Pferdehaar. Also vom Schweif hinten. Genau, und der wird dann gebleicht, deswegen ist er dann so weiß, sage ich jetzt mal. Genau, also ist Pferdehaar.
Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass man auch Bogen mit schwarzen Pferdehaaren machen kann.
Ja, kann man auch, richtig, genau. Die werden dann speziell eben so bearbeitet oder behandelt. Das ist aber eher Optik. Also es haben viele die Bassisten zum Beispiel. Sieht halt gut aus, aber ich, ja.
Tut ihr die Pferdehaare selber bekommen oder werden die geliefert oder?
Die lassen wir liefern. Genau, also wir bestellen die. Hier hinten hängt zum Beispiel was, seht ihr das? In der Ecke, genau, also das ist sowas, das bestellen wir dann, genau.
Wir sind immer noch mitten in der Geigenbauwerkstatt der Familie Lüttke in Bohlheim. Die Lüttkes hüten ein Geheimnis, das Geheimnis ihres Geigenlackes. Ein guter Lack ist nämlich auch wichtig für einen guten Klang, Frau Lüttke erzählt.
Wie wichtig ist der Lack auf einer Geige? Beeinflusst er den Klang?
Ja. Definitiv. Also es spielt mit dem Klang bei der Geige ist es so, es spielt eigentlich alles irgendwo mit rein. Es fängt schon an bei der Ausarbeitung von Decke und Boden für eine richtige Holzstärke. Dann kommt es auch aufs Holz an, wie ist das Holz, die Beschaffenheit, das ist auch wichtig. Dann, wie sind die Öfflöcher, wie ist der Steg aufgeschnitten. Und da spielt vieles mit rein und natürlich auch der Lack. Sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt den Lack zu hart mache, also zu viele Harze reinmache, die den Lack eben zu hart machen, dann ist es wie, wenn das Instrument in der Ritterrüstung drin ist. Das kann gar nicht richtig schwingen. Ja? Es ist eingesperrt, gefangen. Oder andersrum, wenn ich ihn dann wieder zu weich mache, dann ist es auch nicht gut. Ja? Also man muss immer dieses gewisse Mittelmaß finden. Und das ist ja das, was den Geigenbau so faszinierend macht. Also es ist halt immer ein... Klar, man kann das schon durch Jahre lange Erfahrung, man schreibt sich auf und dann wird es schon konstant und gleichbleibend, das Ergebnis, sage ich jetzt mal. Aber doch ist jedes Instrument immer individuell, was rauskommt. Man kann es eingrenzen durch Erfahrung, aber es ist immer wieder ein Entdecken und .
Stimmt das? Haben Sie Ihr eigenes Lakritzrezept und verraten Sie uns das?
Das ist eine nette Frage. Ja, das will jeder wissen. Nein, wir haben ein eigenes Lackrezept, aber natürlich ist das betriebsintern, weil wir ja nicht möchten, dass das dann jeder macht. Das ist ja was Besonderes, was unseren Betrieb auszeichnet. Und ja, das möchte man dann natürlich nicht.
Hören sich die Geigen von ganz früher besser an als die von heute? Und wenn ja, warum?
Also vom Klang her, da hat man Versuche gemacht. Ich glaube, in Paris war das. Da gibt es auch einen Artikel von. Da haben sie Blindvergleiche gemacht. Da haben sie einen Geiger gehabt. Dann haben sie verschiedene Instrumente gehabt. Alte Instrumente von Italienern, also Stradivari war dabei, Guarneri. Und dann haben sie Neubauten da gehabt. Ja, von neuzeitlichen Geigenmachern, vielleicht 1, 2, 3 Jahre alt. Und haben das im Blindversuch, also der Geiger wusste nicht, mit welcher Geige er spielt. Und die in der Jury haben das auch nicht gesehen. Also die haben den Raum abgedunkelt und dann hat er eben gespielt und die haben bewerten müssen, welches Instrument kräftiger ist, besser durchdringt. Und da war es dann tatsächlich so, also nur allein vom Klang her, dass Neubau auf Platz 1 war und erst danach war, glaube ich, ein alter Italiener. Davon her kann man eben sagen, dass vom Tonlichen her die Neubauten den Alten in nichts nachstehen. Natürlich ist es Geschmackssache. Manche sagen trotzdem, sie möchten ein älteres Instrument spielen, traditioneller. Aber wie gesagt, vom Klang her haben die Neubauten schon kommen ran oder haben sogar überholt, jetzt laut diesem Test zur Folge. Genau.
Muss eine fertige Geige erstmal gelagert werden oder kann man da gleich drauf spielen?
Man kann gleich drauf spielen und sollte auch gleich drauf spielen. Das ist natürlich, dass man das Holz eben, sollte man, auf jeden Fall.
Welche Werkzeuge braucht man für den Bau einer Geige?
Oh, ganz, ganz viele, auf jeden Fall. Also Abstecheisen zum einen, wenn ich Decke, Boden bearbeite, dann haben wir natürlich viele verschiedene Wölbungsstecheisen für die Schnecke, weil da ist ja die Windung natürlich erstmal richtig groß und dann wird sie ja immer kleiner, also brauchen wir verschiedene Abstecheisengrößen. Dann verschiedene kleine Hobel, große, dann ganz kleine, Feilen, Raspeln, alles. ziemlich, ziemlich viel.
Was ist die berühmteste Geige?
Also das ist sehr schwierig. Ich kenne viele Geigen, also die Il Cremonese zum Beispiel, die in Cremona ausgestellt ist im Museum. Die ist sehr bekannt, weil sie einfach wunderschön ist, im Erhaltungszustand auch. Natürlich könnte man jetzt aber auch sagen, mich fasziniert zum Beispiel die Geige, die Paganini gespielt hat, die Kanone von Guarneri. Das ist natürlich Ansichtssache. Ja. Aber es existieren viele tolle Geigen.
Braucht man als Geigenbauer ein musikalisches Gehör?
Also man braucht jetzt kein absolutes Gehör, das haben nur sehr, sehr wenige. Natürlich ist es schön, wenn man eins hat, aber man sollte auf jeden Fall ein musikalisches Gehör haben, gehört dazu, genauso wie es dazu gehört, handwerklich, also talentiert zu sein, sage ich jetzt einfach mal, einen Sinn für Ästhetik zu haben, vielleicht auch zeichnerisch sollte man gut sein, um eben diese Formen zu entwerfen, künstlerisch talentiert. Und natürlich finde ich es auch wichtig, dass wenn man Geigenbau macht, dass man auch ein Instrument spielt. Dass man einfach auch, wenn man ein Instrument fertig gebaut hat, dass man es selber anspielen kann und selber beurteilen kann. Das finde ich ganz wichtig.
Thank you.
Unser Thema heute in dieser Kinderstunde ist der Musikinstrumentenbau. Unser Interesse gilt der Geige, der Himmel voller Geigen. Naja, nicht ganz. Zumindest die Vitrinen im Verkaufsraum der Firma Lüttke sind voller Geigen. Natürlich auch Bratschen und Cellis. Weiter geht es im Gespräch mit der Geigenbaumeisterin und den Kinderreportern.
Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Was ist das Schönste? Die Vielseitigkeit, finde ich, in dem Ganzen. Und die Vielseitigkeit einfach. Man hat so viel und man kann ausprobieren, was auch schön ist. Der Erfindungsreichtum, sagen wir mal, das Experimentierfreudige. Einfach, ja, jetzt probiere ich mal einen anderen Lack, jetzt probiere ich mal andere Äpfel, wie klingt sie dann? Das ist das Faszinierende einfach an diesem Beruf. Ja.
Welche Größen von der Geige gibt's? Also ich habe jetzt gehört, dass eine Viertel, eine ganze, ja. Welche gibt's denn da alle?
Ist richtig, genau, das sind die kleinen Größen, ist beim Cello auch so. Kontrabass gibt's kleine Größen, Bratsche. Da gibt's zum Beispiel, also die kleinste, was man spielen kann, sage ich jetzt mal, ist eine Sechzehntel. Dann geht's los. Also Sechzehntel, Achtel, Viertel, dann die Halbe, die Dreiviertel, dann die Vierviertel und es gibt rein theoretischerweise auch noch eine Siebenachtel, die ist zwischen einer Dreiviertel und einer Vierviertel. Das ist, wenn zum Beispiel kleine Frauen jetzt sagen, das kleiner sind, ja, die Vierviertel, die ist mir zu groß, ich will die Siebenachtel, die ist ein bisschen kleiner und dann tut sie sich vielleicht leichter mit dem Greifen. Also diese Abstufungen gibt's.
Spielst du auch eine Geige, wo du selber gemacht hast?
Ich spiele auch eine Geige, die ich selber gemacht habe. Die habe ich in meiner Ausbildungszeit gemacht und die spiele ich heute noch, genau.
Magst du die besonders gern?
Ja, an der hänge ich irgendwie, ja. Da verbinde ich meine Ausbildungszeit einfach damit und ja, deswegen bin ich der treu geblieben sozusagen. Ja.
Neben uns steht Milena Schmoller. Sie spielt seit ihrer Kindheit Cello und sie ist der Lehrling der Familie Lüttke.
Die Kombination aus Kunst, Musik und Handwerk hat sie fasziniert und deshalb macht Milena eine Ausbildung zur Geigenbauerin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Milena Schmoller und ich mache hier in dem Betrieb Geigenbau Lüttke meine Ausbildung.
Und wie lang dauert so eine Ausbildung zum Geigenbau?
Also da gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das duale System, ich bin hier im Betrieb und gehe dann zum Blockunterricht immer für 2-mal im Jahr für 5 Wochen nach Mittenwald und dort ist dann die Berufsschule. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Ausbildung komplett an der Berufsschule zu machen. Die dauert dann 3,5 Jahre. Ja, und die findet komplett an der Schule statt. Da gibt es viele Werkstätten und dort ist dann halt auch der Theorieunterricht, das ist dann immer kombiniert.
Zum Schluss dieses musikalischen Interviews verrät uns Anja, die Geigenbaumeisterin, ihren Traum.
Was wahrscheinlich das Größte für einen Geigenbauer ist, also das hört man immer von vielen, ein Quartett zu bauen. Das heißt, ich baue, also Quartett besteht aus erster, zweiter Geige, Bratsche und Cello. Und ein Quartett heißt, der Geigenbauer baut das aus dem gleichen Holz. Das ist ein Traum von vielen und natürlich ist es aber auch schön, wenn ich ein Instrument baue, und irgendwann sehe ich einen großen Star-Geiger auf der Bühne stehen, der mein Instrument spielt. Das ist natürlich das, was den Geigenbauer dann freut.
Ja. Wie man eine Geige baut, haben wir eben gehört. Wie kommen wir jetzt aber von der Geige zur Mundharmonika?
Na so!
Klingt wie ein Katzenorchester im Sägewerk, oder? Was ihr da hört, sind Fabian, Yannick, Marie, und Mark, die in eine Mundharmonika blasen. Die Mundharmonika ist ein Zieh- und Blasinstrument. Man kann sie im Stehen, im Sitzen oder im Liegen spielen. Am Lagerfeuer oder im Orchestersaal. Die Mundharmonika hat Löcher zum Reinblasen oder zum Luftansaugen. Sie ist manchmal rot, blau oder bunt.
Sie hat Schwingzungen. Ihr müsst euch das wie ein Grashalm zwischen euren Fingern vorstellen. Wenn man den Halm einklemmt und dann dran bläst, gibt es einen Ton. Die Mundharmonika hat lange Zungen für tiefe Töne, kurze Zungen für hohe Töne. Bläst man rein, bringt man die Zungen zum Schwingen. Angeordnet sind sie von links nach rechts, von ganz lang bis ganz kurz, von tief bis hoch.
Noch mehr Töne gibt es aber, wenn man nicht nur reinbläst, sondern auch wenn man die Luft ansaugt. Wie sieht das alles da drin in diesem Instrument aus? Schrauben wir sie doch einmal auseinander.
Nein, nicht mein Instrument kaputt machen.
Okay, dann fahren wir dahin, wo die Mundharmonika gemacht wird, nach Trossingen, zur Firma Hohner. Davor aber noch schnell und kurz.
Die Geschichte der Mundharmonika.
Das erste Instrument mit freischwingenden Zungen wird ca. 3000 Jahre vor Christus in China entwickelt. Beginnt ein Herr Hohner mit der Produktion von Mundharmonikas in Trossingen. 1862 werden die noch von Hand gemachten Instrumente nach Amerika verkauft. 1878 wurde die mühsame Handarbeit teilweise durch Maschinen ersetzt. 1896 baut er eine ganz besondere Harmonika, die meistverkaufte Mundharmonika der Welt, die Marine Band.
Richard Weiß ist Produktmanager bei dieser Firma.
Mit Richard gehen wir durch die Fabrik. Dort wird fleißig gestanzt, gefräst, genagelt und vernietet.
Und hier wird über Pressluft der Schrauber gedreht. Und die Kollegin weiß dann immer genau, was jetzt der Fehler ist an der Stimmzunge, ob sie jetzt zu hoch oder zu tief.
Und mit ihm sprechen wir jetzt über die Mundharmonika.
Also mein Name ist Richard Weiß. Ich bin der Produktmanager von Mundharmonikas bei Hohner. Das bedeutet, dass ich letztendlich verantwortlich dafür bin, wie unser Produktsortiment aussieht, dass ich herausfinde, was wollen denn die Kunden überhaupt für Instrumente haben, was sind sie bereit dafür zu zahlen. Und ich erfülle dann letztendlich diesen Kundenwunsch, indem ich dann das richtige Produkt entwickle mit einem Team zusammen und dann dafür sorge, dass das auch entsprechend vertrieben wird und beworben wird.
Seit wann gibt es diese Firma? Wer hat sie gegründet und was genau wird hier hergestellt?
Hohner Musikinstrumente GmbH wurde 1857 gegründet vom Matthias Hohner, der Namensgeber. Weltbekannt sind wir für unsere Mundharmonikas und Akkordeons. Wir produzieren aber auch Melodikas und Blockflöten.
Zu welcher Instrumentengruppe gehört die Mundharmonika?
Also Instrumentengruppe, das ist eine gute Frage. Also sie wird meistens immer zu den Blasinstrumenten gezählt, aber die Mundharmonika ist was ganz Besonderes, weil die Mundharmonika ist nämlich das einzige Instrument, wo man nicht nur reinblasen kann, sondern wo man auch Luft durchziehen kann. Aber da es keine Instrumentengattung der Zuginstrumente gibt, sondern halt eben nur Blasinstrumente, gehört da dann halt die Mundharmonika dazu.
Wer hat die Mundharmonika erfunden?
Ja, das ist ganz schwierig, das weiß man gar nicht so genau. Aber wenn man in der Musikinstrumentengeschichte zurückgeht, dann findet man schon ein mehrere tausend Jahre altes Instrument in der chinesischen Musikkultur, das ist die Sheng. Und die funktioniert letztendlich auf demselben Prinzip wie eine Mundharmonika. Ist natürlich keine Mundharmonika, sieht auch ganz anders aus. Die Art und Weise, wie der Ton erzeugt wird, ist eigentlich genauso wie bei einer Mundharmonika. Und die Mundharmonika, so wie wir sie heute kennen, stammt aus Österreich, aus der Region rund um Wien. Dort wurde sie im 18. Jahrhundert entwickelt. Man kann das nicht genau festmachen, wer das war, welches Unternehmen oder welcher Mundharmonika-Bauer.
Hier beim Kinderradio mit Richard Weiß von der Firma Hohner. Er erklärt uns jetzt, was eine chromatische Mundharmonika oder eine diatonische Mundharmonika ist.
Gibt es verschiedene Anordnungen der Töne auf dem Instrument?
Ja, ganz genau. Die gibt es. Hat mit den unterschiedlichen Arten der Instrumente zu tun. Also nochmal die häufigsten Instrumente, das sind die sogenannten Richter-Mundharmonikas oder diatonischen Mundharmonikas oder die werden auch so unter den Musikern oft Bluesharps genannt, die mit den 10 Löchern, die haben einen ganz speziellen Tonaufbau. Da ist es so, dass die mittleren 4 Löcher von den 10 Löchern eine Durtonleiter ergeben und die Kanäle, die rundherum sind, die bieten die Möglichkeit, Akkorde zu spielen, mit denen man sich begleiten kann. Eine andere Mundharmonika-Art, die auch sehr verbreitet ist, die sogenannte chromatische Mundharmonika. Die zeichnet sich durch so einen kleinen lustigen Knopf an der rechten Seite aus. Wenn man den drückt, öffnen sich andere Kanäle in dem Instrument. Man kann andere Töne spielen. Und der Name verrät es schon, eine chromatische Mundharmonika bietet die Möglichkeit, alle Töne, also alle Ganztöne und alle Halbtöne zu spielen. Also chromatische Tonleitern. Und so ganz vereinfacht gesagt, wenn man diesen Knopf nicht drückt, kann man alle weißen Tasten spielen, die man auf dem Piano hat. Wenn man diesen Knopf drückt und diese anderen Kanäle sich öffnen, dann kann man plötzlich die schwarzen Tasten vom Piano spielen. Also dann werden alle Töne um einen Halbtonschritt erhöht. Und da ist natürlich dann der Tonaufbau anders als bei so einer Richter-Mundharmonika.
Kann man dieses Instrument spielen, auch wenn man keine Noten kann?
Ja, das ist das Besondere. Das kannst du komplett spielen, ohne Noten zu können. Also gerade die diatonische Mundharmonika ist sehr einfach. Es gibt zahlreiche Bücher und auch Videos im Internet, die etwas einem beibringen. Ganz einfach mit Pfeilen und Zahlen. Also die 10 Löcher sind durchnummeriert von 1 bis 10. Und meistens benutzt man einen Pfeil nach oben, um zu zeigen, dass in dem Kanal gepustet werden muss. Und einen Pfeil nach unten, um da zu ziehen. Und so kann man das letztendlich lernen. Und jetzt kommt das richtig Tolle an der Mundharmonika, warum die so genial ist. Die gibt es nicht nur in einer Tonart, sondern die gibt es in allen 12 Tonarten. Das heißt, wenn du jetzt ein Lied gelernt hast, du kannst das jetzt in einer gewissen Tonart spielen, beispielsweise in G-Dur oder so, und dann triffst du irgendwo auf der Welt einen anderen Musiker, der kennt das Lied, spielt es auf der Gitarre, aber der kann es nicht in G spielen, sondern spielt es in E, dann greifst du einfach in deine Tasche, ziehst ein anderes Instrument raus, spielst genau die gleichen Kanäle auf dem Instrument und bist sofort in einer anderen Tonart und das ist total einfach und simpel. Du kannst gleich in allen Tonarten spielen und musst nicht eine einzige Note dafür lesen können. Es gibt noch eine andere Art der Mundharmonika, die chromatische, die hatte ich eben schon mal angesprochen. Da ist es nicht üblich, dass man Instrumente in allen Tonarten hat, weil eine chromatische Mundharmonika enthält ja alle Ganztöne und alle Halbtöne. Und da ist es dann schon so, dass man Noten lesen können sollte, auch ein bisschen Musiktheorie lernen muss, so welche Töne in welchen Tonarten vorkommen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Dafür ist sie ein bisschen leichter zu spielen.
Wie teuer sind die Instrumente?
Also die günstigste Mundharmonika, die man von uns bekommen kann, kostet ganz knapp unter 10 Euro. Und die teuerste, die es gibt, da bezahlst du etwa 5.500 Euro.
Wie viele Stunden braucht es, um eine Mundharmonika herzustellen?
Wenn wir jetzt uns so eine Bestseller sowas angucken, also so eine Richter-Mundharmonika, von den Einzelteilen ausgehen, boah, das ist schwer. So von der einzelnen Stimmzunge, wenn wir das alles addieren, bis es am Schluss zusammengebaut ist, oh, ich würde mal sagen, deutlich unter 10 Minuten.
Weiter geht es im Gespräch hier beim Kinderradio mit Richard Weiß von der Firma Hohner. Richard ist Produktmanager und er kennt sich gut aus in Sachen Mundharmonika. Außerdem weiß er viel zu erzählen, wenn es um Musikgeschichten geht.
Sehr interessant ist, dass ja ursprünglich diese zehnlöchrige Mundharmonika, die Richter-Mundharmonika, die wurde entwickelt, um mitteleuropäische Volksmusik zu spielen. Richter-Mundharmonika heißt sie deshalb, weil der Herr, der den Tonaufbau erfunden hat, war Josef Richter. Und wie ich es eben ja schon erwähnt habe, haben wir da in den mittleren vier Kanälen die Durtonleiter und rundherum Kanäle, mit denen wir uns begleiten können. Das war der Renner irgendwie im 18. Jahrhundert. Das hat hier super funktioniert. Es war das 19. Jahrhundert, nicht das 18. Und da wurde natürlich Volkslieder aller Art drauf gespielt. So, jetzt ist was ganz, ganz Lustiges passiert, was niemand erwartet hat. Das war ein riesengroßer Zufall. Hohner hat relativ schnell verstanden, dass es wichtig ist, nicht nur in einem Markt seine Produkte zu verkaufen, also das heißt nicht nur in Deutschland, sondern haben festgestellt, wenn man erfolgreich sein will, dann möchte man versuchen, die Produkte auf der ganzen Welt zu verkaufen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, da hat es dann Zeit gegeben, wo es Wirtschaftskrisen gab, viel, viel schlimmer als das, was in den letzten Jahren war. Da haben sehr, sehr viele Unternehmen, gerade in Mitteleuropa, drunter gelitten. Hohner hat das sehr, sehr gut verkraftet, weil zu dem Zeitpunkt Hohner, wie gesagt, schon ins Ausland die Instrumente verkauft hat. Ein ganz wichtiges Land waren die USA. Und jetzt ist was Lustiges passiert. In den USA zur Jahrtausendwende, also zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, hat es ein Modell von uns gegeben, die sogenannte Marine Band. Die haben wir dorthin verkauft, weil dort ein Militärmusiker, John Philip Sousa, wollte ein Instrument für seine Musiker haben. Hohner hat sich schon immer leicht gemacht. Wir haben oftmals ein und dasselbe Instrument verwendet, haben dann einfach einen anderen Namen drauf gemacht, in eine andere Verpackung gesteckt und haben das in irgendein anderes Land verkauft. Genauso haben wir das auch mit der Marine Band gemacht. Also diese Marine Band war ein Modell, so ein klassisches Richtermodell, was gedacht war, um diese mitteleuropäische Volksmusik zu spielen. Und das haben wir halt eben nur umbenannt, damit der John Philip Sousa das mit seinen Musikern verwenden kann und haben das dorthin verkauft. Jetzt ist das in Amerika angekommen. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, dass es da dann am Ende vom 19. Jahrhundert dass es da den Sklavenhandel gab. Also die haben letztendlich aus Afrika Menschen verschifft wie Ware, die dann unter schlimmsten Bedingungen letztendlich dort gearbeitet haben, haben Feldarbeit gemacht. Und die hatten jetzt nicht wirklich viel Rechte. Das hat sich zum Ende des 19. Jahrhunderts geändert, hin zum 20. Jahrhundert. Die sind dann plötzlich in Kontakt gekommen zu so einer Marine Band. Das war ein kleines Instrument, das konnte man sich in die Tasche stecken. Das war ganz billig, das konnten die halt eben sich leisten. Und jetzt ist was ganz Lustiges passiert, weil die haben ein komplett anderes Verständnis von Musik gehabt als wir in Mitteleuropa. Die haben andere Tonleitern gehabt als wir. Das heißt, also andere Tonleitern bedeutet, dass die Abstände der Töne in der Tonleiter anders waren. Also unsere Tonleiter, da gibt es dann irgendwie mal einen Ganztonschritt und einen Halbtonschritt an einer bestimmten Stelle. Und die haben plötzlich den Halbtonschritt an einer anderen Stelle gehabt. Das heißt, die Tonleiter sah völlig anders aus. Für unsere Ohren klang das ganz komisch. Das klang für uns eher traurig. Thank you. die haben diese Art von Musik gespielt, um halt auch ihre Seele sozusagen zu reinigen, um sich eine bessere Stimmung zu verschaffen, und haben plötzlich festgestellt, dass die ihre Töne, die gar nicht wir in Mitteleuropa kannten, dass man die auf diesem Instrument spielen konnte. Die haben dann spezielle Spieltechniken entwickelt, dass die ihren Mund und ihren Rachenraum verändern und Töne nach unten biegen konnten. Und haben dann plötzlich diese Töne, die sie gewohnt waren zu spielen, auf einem Instrument, was für komplett andere Musik gedacht war, zu erreichen. Und dann haben die noch was viel Verrückteres gemacht, weil die haben das Instrument praktisch in der falschen Tonart gespielt. Da war irgendwie auf dem Instrument ein C abgebildet, was für C-Dur ist. Aber die haben das nicht in C-Dur gespielt, sondern die haben plötzlich herausgefunden, wenn sie den C-Akkord zu ihrem Grundakkord machen, dass sie das in G-Dur spielen können. Und zusammen mit diesen neuen Tönen, die gefunden haben, haben die etwas entwickelt, was wir heute Blues nennen. Und das war letztendlich der Siegeszug von diesem Instrument und warum auch wir bis heute noch die Marine Band bauen. Ob das ein Instrument, was wir 1896 in den Markt gebracht haben, das ist eigentlich einzigartig, dass irgendein Produkt so lange verkauft wird. Naja, und Bluesmusik war dann letztendlich das im Anfang des 20. Jahrhunderts für die afroamerikanische Bevölkerung, was wir heute als Popmusik bezeichnen, was bei uns im Radio läuft, all die ganzen bekannten Künstler, die in den Charts sind, das waren damals Bluesmusiker. Und alle Blues-Helden, nenne ich sie jetzt einfach mal, also die wirklich diese Musik beeinflusst haben und wo heute alle Musiker, die diese Art von Musik spielen, sich darauf beziehen und sagen, ich spiele dieses Instrument oder ich spiele diese Musik, weil da hat es mal einen Little Walter Jacobs gegeben und der hat mich so beeindruckt. Oder ein Sonny Boy Williamson, ein Walter Horton und wie sie alle heißen, all diese Leute haben eine Hohner Marine Band gespielt. Und so hat letztendlich haben wir auch ein Stück weit Musikgeschichte geschrieben, weil dieses Instrument, was eigentlich gedacht war für mitteleuropäische Volksmelodien, ist dann letztendlich ein Blues-Instrument geworden. Parallel dazu haben in Amerika auch hat die weiße Bevölkerung auch das Instrument für sich entdeckt und haben dann sowas wie Country und Bluegrass da drauf gespielt, was die Popmusik der Weißen war in Amerika. Und wenn man sich so ein bisschen Musikgeschichte anschaut, sieht man eigentlich, dass heutige Popmusik, wenn man in der Geschichte zurückgeht, über verschiedene Stufen immer wieder auf Blues oder Country zurückzuführen ist. Und heute sieht das ganz verrückt aus. Heute spielen Leute Jazz auf sowas. Es gibt Techno-Bands und House-Bands, die Mundharmonika einsetzen. Das hört ihr vielleicht auch so im Radio. Also das hat sich schon gewandelt. Ganz populär, aber auch natürlich jemand wie Michael Hirte, der bei seiner Volksmusik treu geblieben ist. Also es ist ein sehr vielseitiges Instrument, man kann es in den verschiedensten Musikstilen einsetzen, aber die größte Veränderung hat sicherlich stattgefunden, als der Blues auf dem Instrument entdeckt wurde.
Mundharmonika und Akkordeon, das sind doch eigentlich Opernstrumente. Die werden doch nur von den Großeltern gespielt, dachten wir. Falsch gedacht. Diese Instrumente kennen keine Altersklasse, keine Ländergrenzen, noch gehören sie einer Musikrichtung an. Auf der ganzen Welt werden sie gespielt, ob im Jazz, Blues, in der Klassik, genauso wie im Rock- oder Pop-Bereich. Mal schrill, schräg und schnell oder gemütlich, melodisch oder klassisch.
Die Mundharmonika.
In Trossingen gibt es auch ein ganz interessantes und schönes Harmonikamuseum. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 13:30 bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertag von 13:30 bis 17 Uhr. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall. Akkordeon, Harmonika und Mundharmonika warten auf euch.
In dieser Kinderstunde haben wir uns mit dem Bau von Musikinstrumenten, speziell der Geige und der Mundharmonika, befasst. Ihr konntet hierzu Richard Weiß und Anja Lüttke im Gespräch mit unseren Kinderreportern hören.
Am Mikrofon verabschieden sich jetzt Jana,
Sanja,
Marie.
Am Mikrofon verabschieden sich jetzt
Yannick
und Anna.
Benjamin.
Fabian.
Und Marc.
Das Radio-Mikrowellenorchester.
Verantwortlich für diese Sendung war Claudia Schwarz.